Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blind Verstehen, dem ProRetina-Podcast. Hier ist Iris und heute mache ich mich mit euch auf eine Reise. Und ich habe jemanden dabei, den wir mitnehmen, nämlich Jasmin Ciplak. Vielleicht kennt ihr sie auch besser als die Frau von Mr. Blind Life. Und Jasmin hat nämlich eine wunderbare Reise und eine ganz spannende Reise hinter sich. Und daran möchte sie uns ein bisschen teilhaben lassen. Jasmin hat nämlich einen Arbeitseinsatz in Togo gehabt. Und hat darüber auch ein Buch geschrieben, das da heißt Mit dem blinden Stock nach Togo. Hallo und herzlich willkommen, Jasmin. Toll, dass du dir für uns die Zeit genommen hast.
Hallo. Ja, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Also sehr, sehr gerne.
Jasmin, magst du dich unseren Gästen mal ein bisschen vorstellen? Weil dein Mann ist ja ziemlich bekannt, aber vielleicht kennen dich noch nicht alle so. Also ich bin ja auch nicht so Social Media affin und vielleicht stellst du dich unseren Gästen einmal ein bisschen vor. Wer bist du? Wie alt bist du? Wo kommst du her? Und vor allem, was hast du für eine Augenerkrankung?
Ja, ich bin Jasmin Ciplak. Ich bin 23 Jahre alt, studiere aktuell Jura in Hamburg und komme ursprünglich aus Südhessen, in der Nähe von Darmstadt. Und meine Augenerkrankung ist Zapfenstäbchendystrophie, beziehungsweise liegt der Verdacht auf die Erkrankung vor. Es konnte bisher nur ein Teil des Gendefekts entschlüsselt werden. Das ist eine Makuladegeneration. Ich denke mal, vielen dürfte das auch inzwischen bekannt sein hier im Podcast. Ist man ja auf Augenerkrankungen vielleicht ein bisschen ja, spezialisierter. Genau, da sterben eben die Sinneszellen ab. Also erst die Zapfen, dann die Stäbchen. Und aktuell sehe ich eben noch 4%, bin nachtblind und komme aber ansonsten sehr gut mit Hilfsmitteln und alles zurecht.
Der ProRetina Faktencheck. Von der ZSD sind schätzungsweise 2000 Menschen in Deutschland betroffen. Sie gehört zu den zentral beginnenden generalisierten Netzhautdystrophien und tritt meistens in den ersten beiden Lebensdekaden in Erscheinung. Bei der ZSD sind die Zapfen stärker als die Stäbchen betroffen und werden daher im Namen zuerst genannt. Erste Symptome sind ein starker Sehschärfeverlust, der von einer hohen Blendung und Farbsehstörungen begleitet wird. Im weiteren Verlauf entwickeln sich zentrale Gesichtsfeldausfälle, die ein dezentrales Fixieren und ein Augenzittern zur Folge haben. Der Augenhintergrund ist zu Beginn oft unauffällig. Später werden im zentralen Bereich Degenerationen erkennbar, die sich bis in die äußeren Bereiche ausdehnen können. Darüber hinaus können sich Knochenkörperchen, verengte Gefäße und ein Schwund des Pigmentepithels entwickeln. Die ZSD kann in allen Vererbungsformen weitergegeben werden, wovon ein großer Teil auf Veränderungen im ABCA4-Gen zurückzuführen ist. Bei diesen Patienten muss von der hochdosierten Einnahme von Vitamin A abgeraten werden, da sie den Verlauf negativ beeinflusst.
Jetzt hast du gerade gesagt, du studierst, aber du warst ja vor deinem Studium im Ausland. In deinem Buch habe ich gelesen, du hast eine normale Regelschule besucht. Wie war das für dich? Ging das so völlig unproblematisch für dich oder brauchtest du da viele Hilfsmittel?
Also ich glaube, mein Glück war, dass meine Sehbeeinträchtigung ja erst gegen Ende der Grundschulzeit erkannt wurde. Das heißt, davor hat sich nie die Frage gestellt, Regelschule oder Sonderschule. Und die Diagnose kam auch erst in der 6. Klasse. Da war dann der Übergang und alles schon geregelt. Und bisher hat der Augenarzt halt immer ein Schreiben aufgesetzt. Ja, Jasmin soll in der ersten Reihe sitzen. Und genau, darf halt eben eine Lesebrille verwenden. Also da war die Sehbeeinträchtigung auch noch längst nicht so krass. Da konnte ich das Tafelbild noch zum Großteil erkennen. Und dann gab es eben von der Augenuniklinik ja zum Glück da relativ viel an Informationen bereitgestellt über Hilfsmittel etc. Dann auch die Möglichkeit, da gleich welche auszuprobieren. Ich habe dann so eine große Bildschirm-Tafelkamera, wie auch immer man das nennen mag, bekommen mit Laptop. Und das war erstmal schon so eine kleine Hürde, sich da umzustellen, auf einmal so ein Riesending mitzuschleppen und auf einmal auch erklären zu müssen, hey, ich habe eine Sehbeeinträchtigung, ich habe Nachteilsausgleich auch bewilligt bekommen, aber erst nie angenommen. Und erst als dann so mit dem Tablet irgendwann losging, dass die Blindenschulen gesagt haben, so hey, es gibt auch die Möglichkeit, da war es dann wirklich für mich super entspannt, weil ich dann einfach aufstehen, ein Foto von der Tafel machen konnte und dann eben ja, wirklich entspannt und quasi normal am Unterricht teilnehmen konnte.
Wollte ich gerade sagen, da ist man dann auch nicht mehr so aufgefallen, ne? Wenn man so einen riesen Koffer immer mitschleppt, so ein Lesegerät, das ist ja immer auffällig. Mit dem Tablet ist man ja dann eher cool.
Ja, absolut. Also ich habe es tatsächlich auch so gemacht, dass ich zu, ich glaube, Beginn der 8. Klasse gesagt habe, ich habe keine Lust mehr auf dieses Bildschirm-Lesegerät-Ding. Ich lasse es zu Hause. Das heißt, ich habe dann einfach immer das mitgeschrieben, was die Lehrerin zum Tafelbild halt gesagt haben. Beziehungsweise konnte bei Freundinnen dann gegebenenfalls nach dem Unterricht das abschreiben, weil ich da einfach keine Lust mehr hatte auf dumme Sprüche oder ähnliches.
Ja, kann ich total gut verstehen. Und dann hast du es bis zum Abi geschafft. Wie ist denn dann die Idee entstanden, dass du ein Auslandsjahr machst?
Ja, tatsächlich, so ein bisschen auch durch den Unterricht. Also, dass ich irgendwie auf den afrikanischen Kontinent wollte, stand schon seit Jahren fest. Und das war aber so ganz im Hinterkopf verschwunden, weil natürlich Schule und alles erstmal Vorrang hatte. Und da hatten wir das Thema Apartheid im Unterricht. Und ich dachte irgendwie so, die Schule ist bald zu Ende. Ich habe noch keinen konkreten Plan. Da kam auch dazu, dass mein Sehvermögen nochmal schlechter wurde. Und ich hatte erst recht so unsicher war, was kann ich denn überhaupt erlernen später als Beruf? Und dann kam halt die Idee, okay, ein Freiwilligendienst in Südafrika. Ich habe nach Stellen gesucht und dann mich letztendlich nicht für Südafrika, sondern Ghana beworben und bin dann eben durch andere Umstände nochmal in Togo gelandet, weil ich halt eben Französisch spreche und auch in der Bibliothek davor schon gearbeitet hatte. Kam so ganz viel Chaos zusammen, aber letztendlich eine glückliche Fügung.
Genau, davon erzählst du ja dann auch in deinem Buch, wie es gekommen ist, dass du nach Togo gekommen bist. Aber wie hast du dich dann darauf vorbereitet? Also du hast gesagt, okay, jetzt soll es dann doch Ghana, Togo sein, wie auch immer. Und es stand fest, du machst das. Was war für dich als sehbehindertes junges Mädchen oder junge Frau wichtig in dem Moment?
Also ich habe mich selbst mit meiner Sehbeeinträchtigung in der Zeit auch auseinandergesetzt. Und dann kam natürlich die Frage, was ist, wenn es in der Zeit schlechter wird, das Sehvermögen? Wie komme ich dort zurecht? Das heißt, ich habe Mobilitätstraining gemacht. Ich habe gelernt, wie geht man mit dem Langstock um. Habe auch zwei Langstöcke bekommen, die tatsächlich dann eher so mit dem Bezug Togo ausgewählt wurden. Also einer zum Beispiel mit einer sehr großen Spitze für auch ja, unwegsames Gelände, relativ stabil auch gebaut. Und ich habe eben auch Kontakt dann zu einem blinden Influencer aufgenommen, noch ganz ja, weit am Anfang meiner Entscheidung mit Togo, weil ich eben da wissen wollte, so hey, wie sieht's aus? Darf ich als sehbeeinträchtigte Person überhaupt ein Langstock nutzen? Und ja, da auch natürlich auch ganz viele Fragen hatte bezüglich Auslandssemester oder Auslandsjahr mit Beeinträchtigung.
Und was hat dir dieser blinde Influencer dann geraten?
Ja, auf jeden Fall immer motiviert. Und das Spannende war, dass wir dann immer mehr in Kontakt gekommen sind und ja, dann tatsächlich uns auch vor dem Auslandsjahr nochmal getroffen haben. Und ich glaube, was er mir mitgegeben hat, war auf jeden Fall der Tipp, eine Taschenlampe mitzunehmen, eine gute.
Ja,
Das
okay.
ist so eine Sache, die ich auf jeden Fall gelernt habe. Und ja, persönlich hat sich da natürlich auch aus dieser einen Anfrage viel mehr ergeben, als man vielleicht damals gedacht hätte.
Ja, liest man zumindest aus deinem Buch so raus. Spannende Geschichte. Also es geht tatsächlich nicht nur ums Auslandsjahr, sondern es hat auch noch ein anderes Potenzial, das Buch. Ich fand es ganz spannend. Genau, und dann hast du dich auf den Weg nach Togo gemacht. Wie war das für dich? Also war das so unproblematisch? Also die Reise hatte, glaube ich, ja auch so ein bisschen
Ja, die hatte ein paar Hürden.
paar Hürden.
Das
Genau.
fing, glaube ich, quasi ein paar Tage vorher an. Ich war nämlich ziemlich stark erkältet und dachte schon so, oh mein Gott, kann ich überhaupt mitfliegen zu dem Zeitpunkt? Das ging dann glücklicherweise. Dann kam ich aber zum Zoll. Ich bin in Frankfurt gestartet und beim Zoll wurde dann mein kleiner Rucksack direkt rausgefischt. Und dann wurde da so diskutiert. Und ich habe auch damals keinen Langstock genutzt. Ich wusste noch nicht mal, dass es eine Assistenz gibt, die einen quasi vom Schalter zum Flugzeug bringt. Das
Ja.
war mir damals nicht bekannt. Und dann stand ich da, habe nicht gesehen, was sie mit meinem Rucksack machen. Irgendwann hieß es ja, haben Sie da noch irgendwelche Ladegeräte oder sowas drin? Also beziehungsweise Batterien, Akku-Packs. Und ich war so, nein, ich habe doch alles rausgeholt, vielleicht ein Ladekabel, was da noch irgendwie stören könnte. Und dann sollte ich am Ende ganz vorsichtig meinen Rucksack öffnen. Da standen mehrere Beamte um mich herum. Und dann war in meiner Blocklupe noch eine Batterie drin.
Ah.
Und das war schon so das erste kleine Hindernis. Dann mit dem Flugzeug ging zum Glück alles gut. Aber bei der Einreise hat sich auf einmal herausgestellt, dass die wichtigste Impfung gefehlt hat. Die stand einfach nicht in meinem Reisepass drin. Und dann war auch schon mein Koffer verschollen. Also ein ziemlich mieser Start für ein
Hört
erstes
sich so
Jahr.
an. Wie hast du das denn dann alles gemanagt? Also ich meine, wenn man jetzt nicht so gut sehen kann, also ich gehe jetzt mal von mir aus, ich wäre ziemlich aufgelöst. Ich habe einen Mund, ja, ich kann reden, aber wenn ich dann auch noch in einem fremden Land bin, und wie macht man das dann?
Ich hatte das Glück, dass wir als Gruppe von Freiwilligen eingereist sind. Das heißt, ich habe tatsächlich in Frankfurt schon zwei Mitfreiwillige getroffen
Ja.
und in Paris sind wir als große Gruppe eingestiegen. Das heißt, für den Ausgang, also in Togo, konnte ich mich dann immer an anderen orientieren. Die haben zum Beispiel auch gesehen, dass mein Koffer schon als vermisst dasteht und haben auch gesehen, wo man denn dann hingehen kann, um das melden zu können, irgendwie, dass der Koffer eben fehlt. Und die haben dann auch zum Beispiel auch meinen Impfpass dann nochmal durchgeschaut. Also da, so dieses Visuelle war zum Glück für mich relativ entspannt. Aber ich war natürlich schon so voll aufgelöst, so, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Es war zum Glück sehr kulant, dass mir geglaubt wurde, dass ja, das mit der Impfung entweder in Deutschland ein Fehler war oder ich halt zumindest willig bin, die Impfung nachzuholen.
Ja.
Und genau, das heißt, ich konnte am Ende zum Glück auch Togo betreten. Ich könnte aus dem Flughafen rausgehen, auch wenn eben ja ein paar Katastrophen geschehen sind.
Ja, wunderbar. Aber ich höre raus, du bist von Anfang an sehr offen mit deiner Sehbeeinträchtigung umgegangen. Also deine Mitreisenden wussten das alle.
Mehr oder minder. Also ich glaube, es wusste damals höchstens eine oder zwei Personen. Ich glaube, eine Person auf jeden Fall. Weil ich ihr gesagt habe, dass ich sie in Frankfurt eben wahrscheinlich nicht unbedingt direkt erkenne und so nach Kofferfarbe oder Rucksack gefragt habe, um einfach ein bisschen Unterscheidungsmerkmale auch zu haben. Aber nee, das hat eigentlich so ein bisschen gedauert. Ich habe das dann in der ersten Woche halt erzählt, weil es auch einfach zum Teil notwendig war. Und genau, das war aber dann super entspannt. Also zum ersten Mal wirklich nur positive Reaktionen.
Ja, okay. Das ist gut, weil also es erleichtert ja schon vieles, wenn die anderen das dann wissen, ne? Also ich meine, man ist ja nicht, man kann ja viele Dinge, aber man braucht vielleicht einfach doch dann manchmal so ein bisschen, was steht denn da jetzt? Und ne, ohne dass man sich immer erklären muss. Also das finde ich immer so, dass es ganz viel wert ist, wenn wenigstens ein paar Leute das wissen und einem dann vielleicht doch mal soufflieren.
Ja, absolut. Gerade als wir unsere Aufenthaltserlaubnis, also die fürs gesamte Jahr dann gehen sollte, beantragt haben, da war es super hilfreich, weil meine Blocklupe dann zu dem Zeitpunkt tatsächlich auch nicht mehr stark genug war, um das zu vergrößern für mich.
Ja, zu dem Zeitpunkt warst du noch in der Gruppe unterwegs, aber ich finde dich ja super, super mutig. Du bist ja dann doch wirklich ganz alleine in das Dorf gefahren, in dem du dann deinen Einsatz hattest. Wie war das für dich?
Das war nicht so geplant übrigens. Also es sollten ja eigentlich zwei Freiwillige sein, aber die eine ist abgesprungen noch vor irgendwie, also bevor man sich kennengelernt hat etc. Aber für mich war es wirklich ein Glücksgriff. Also hätte ich am Anfang nicht gedacht. Aber ein Dorf ist natürlich, man muss sich vorstellen, weniger viel Verkehr, man hat kürzere Wege, man findet Sachen leichter. Also das war für mich dann mit der Sehbeeinträchtigung auf jeden Fall ein Vorteil. Und natürlich spielt die Gastfamilie auch eine Rolle. Also, wenn man eine tolle Gastfamilie hat, so wie ich hatte Schwestern im gleichen Alter, dann ist es natürlich auch leichter, da als quasi einzige Freiwillige sich zurechtzufinden, als wenn man jetzt eben eine Gastfamilie hat, die sich vielleicht weniger für einen interessiert.
Ja, in deinem Buch habe ich eine Schlüsselszene gelesen, also das war für mich so eine Schlüsselszene. Da warst du schon eine Weile bei deiner Gastfamilie oder in deinem Dorf und es kamen dann Schüler aus Berlin dazu oder eine Gruppe aus Berlin. Und ich hatte das Gefühl, dass du nicht so ganz konform mit dem warst, wie sich diese Gruppe verhalten hat. Als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, du hattest ein ganz anderes Empfinden von den Menschen, mit denen du in Togo zusammengelebt hast, als diese Berliner Gruppe. Stimmt das?
Ja, absolut. Also ich glaube, das ist ein Problem, dem ich mich auch im Buch beim Schreiben stellen musste oder jetzt auch natürlich, wenn man versucht, irgendwie Werbung fürs Buch zu machen oder halt auch selbst postet in der Zeit, war ja nochmal dort, dass man immer irgendwie darauf achten muss, wie wirkt das für Außenstehende, die eben mit der Situation, mit dem Land, mit den Menschen vielleicht auch nicht wirklich viel verbinden und wie wirkt das für einen selbst, weil für mich war es ja einfach meine Familie in der Zeit und ich hatte ein Vorbereitungsseminar. Mir wurde quasi beigebracht, so, hey, schau mal, das sind zum Beispiel rassistische Vorstellungen, die du noch in dir trägst. Weil ich glaube, viele, die hier groß geworden sind, haben automatisch Vorstellungen durch Medien, vielleicht auch Kinderbücher geprägt sind. Und die Gruppe ist quasi nur mit dieser Prägung reingegangen. Quasi auf dem afrikanischen Kontinent gibt es Hunger, Armut, was auch immer. Und bei mir war die Prägung dann halt vielleicht schon so ein bisschen gelockert. Ich glaube, das war vielleicht so ein Konfliktpunkt, der auf jeden Fall sich in der Gruppe auch gezeigt hat. Gerade wenn man kein Französisch spricht, also jetzt auch nicht in Togo dann kommunizieren kann, groß mit Personen im Dorf, dann bilden sich diese Vorurteile natürlich noch schneller oder werden dann vielleicht auch bestätigt, weil man einfach nicht das Gegenteil hört.
Ja, was ich mich aber auch gefragt habe, ist, hat es vielleicht auch was mit deiner visuellen Einschränkung zu tun? Weil du kannst ja vielleicht gar nicht sehen, wie arm sieht jetzt jemand aus. Also was ja ein Sehender wahrnimmt auf den ersten Blick, ne, dass jemand vielleicht ja nicht die neuesten Kleider hat, sondern dass das ein bisschen älter aussieht oder ich weiß jetzt nicht, wie ich es ausdrücken soll, ein bisschen staubig, keine Ahnung, vielleicht ist da mal ein Loch oder so. Ich weiß es nicht, ne? Aber diese visuelle Wahrnehmung, also ich habe sie tatsächlich nicht mehr. Also ich kann da nicht 100% drauf achten, wie läuft jetzt jemand durch die Gegend? Hat der alte Schuhe, hat der neue Schuhe? Meinst du, dass das auch, also dass diese visuelle Prägung auch was dazu beiträgt, wie man sich verhält?
Ich würde sagen, in Teilen. Also wir haben ja eine Stelle auch, glaube ich, in dem Kapitel gehabt, dass ich nicht gesehen hatte, dass manche Kinder da an Beinen so Verletzungen hatten durch eben eine Sache. Aber ansonsten würde ich sagen, dass ich mir klar und natürlich auch einfach durch meine Gastfamilie oder auch durch die Arbeit in der Bibliothek eigentlich relativ gut einschätzen konnte, so was ist quasi Standard, was wird im Durchschnitt getragen. Und da natürlich auch dann jedenfalls der Gastfamilie zum Beispiel gesehen habe, so okay, keine Ahnung, das Kind rennt zum Beispiel gerade mit einem Loch in der Hose rum, weil, keine Ahnung, es einfach auf dem Feld war. Also man muss ja auch mit einberechnen, das ist sehr ländlich, ist natürlich auf dem Feld gearbeitet und auf dem Feld zieht man zum Beispiel Kleidung an, die einfach nicht so schön ist. Wie auch wenn man im Garten ja arbeitet und irgendwie weiß, es wird dreckig, es kann kaputt gehen. Und genau, also ich würde sagen, es hat ja vielleicht schon einen gewissen Einfluss, aber es hat definitiv nicht mein komplettes Bild geprägt.
Okay, also das war das, was ich mich beim Lesen so gefragt habe. Also nicht nur dein Bild, sondern dass es vielleicht auch das Bild der Sehenden prägt, sage ich mal, ne? Weil visuell, also der erste Eindruck ist ja immer ein visueller. Bevor ich mich überhaupt mit jemandem unterhalten kann, habe ich ja einen visuellen Eindruck als Sehender.
Ja, das ist tatsächlich ein super spannender Gedanke, weil ich habe mich das gar nicht gefragt, irgendwie so beim Schreiben, weil es irgendwie so für mich, ja, dadurch, dass ich damals ja noch 10% gesehen habe, war es jetzt nie so eine große Frage. Ich wusste halt, dass ich natürlich Konturen von Gesichtern oder sowas nicht so gut sehen konnte. Aber selbst da wusste ich ja nach der Zeit, die Person zu erkennen. Also hat mich das tatsächlich nie groß beschäftigt, die Frage.
Alles klar, also ich habe es mich nur gefragt, also ob das mit einem Grund sein könnte. Deswegen finde ich es umso interessanter, dass wir beide jetzt darüber reden können. Also vielen Dank dafür. Genau. Dann hast du von deiner Arbeit in der Bibliothek erzählt. Und hattest du denn während deines Jahres immer das Gefühl, dass du genauso vollwertig mitmachen kannst und mitmachst wie die anderen? Oder dass du vielleicht andere Impulse während deines Jahres mit reinbringst in deine Arbeit?
Das ist sehr, glaube ich, eine Frage, die man in sehr vielen Teilen betrachten muss. Also ich glaube, was bei mir definitiv gefehlt hat, war natürlich die Sprachkenntnis in Balanka. Das ist ja die Sprache, die dort gesprochen wird. Und da konnte natürlich mein Kollege beziehungsweise auch der togolesische Mitfreiwillige, die konnten natürlich mit den kleinen Kindern viel mehr an Arbeit in der Bibliothek leisten als ich, weil sie einfach die Inhalte auf Balanka erklären konnten. Was ich dafür halt eben beisteuern konnte, war, dass ich ja rein auf die Bibliothek fokussiert war. Das heißt, ich hatte keine großen familiären Verpflichtungen, keine Felder, die noch parallel irgendwie bestellt wurden. So, ich konnte halt wirklich immer einfach da sein. Und ich glaube, das hat schon viel ausgemacht, dass dann Kurse eben auch wirklich jeden, keine Ahnung, Dienstag zum Beispiel um 18 Uhr stattgefunden haben, weil ich halt eben wirklich immer da war und die Schülerinnen und Schüler sich dann eben auch verlassen konnten. Okay, immer dann, wenn Öffnungszeiten sind, ist die Bibliothek offen. Immer dann, wenn der Kurs stattfindet, findet er auch statt.
Ja, das ist doch aber auch was ganz, ganz Tolles. Also Verlässlichkeit, das ist ja auch eine ganz, ganz große Qualität, die man ja auch erstmal bieten können muss, ne?
Ja, aber ich meine, das war ja schon wirklich, ja, Luxus für mich, weil die Bibliothek 2 Minuten vom Zuhause entfernt war. Also Das war alles sehr einfach dadurch zu bewerkstelligen.
Ich habe ein paar Mal während des Lesens auch tatsächlich die Luft angehalten, weil ich gedacht habe, so, oh je, war gut, dass ich das nicht erleben musste. Und ich weiß nicht, ob du vielleicht auch manchmal froh warst, dass du es nicht gesehen hast oder ob du es gerne gesehen hättest. Ich sage nur Skorpion.
Ja, gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich fände es schon spannend, weil natürlich es ist dann nochmal so ein Bild, was man im Kopf hätte. So habe ich nur dieses ja, Bild quasi im Kopf, wie da so ein schmaler Streif von der Taschenlampe erhellt wird und er eben da auf irgendwas schlägt neben mir. Und ich weiß es nicht. Ich glaube, ich hätte es nicht gruselig gefunden, so dieses Skorpion an für sich zu sehen, aber ich hätte mich wahrscheinlich viel mehr erschrocken in dem Moment.
Genau das habe ich gedacht. Oh, ich habe beim Lesen tatsächlich Gänsehaut gekriegt. Ja, ganz, ganz viele tolle, spannende Aspekte in deinem Buch, merke ich gerade. Hat dir denn, also das Jahr, das war ja sehr turbulent. Wir wollen ja jetzt auch hier nicht zu viel erzählen, aber ich habe auch aus deinem Buch rausgelesen, dass du sehr, sehr gläubig bist. Hat dir denn dein Glaube in manchen Situationen auch Kraft gegeben?
Oh, ich glaube, ich habe mich mit meinem Glauben in dem Jahr am meisten auseinandersetzen müssen. Aber ich denke, dass er auf jeden Fall Kraft gibt, egal in welchem Moment, weil man ja immer so einen Fokus hat, okay, da gibt es was Höheres und das leitet einen vielleicht auch in irgendeiner Weise. Und ich denke mal, dadurch kann man auf jeden Fall mit schlechten Situationen besser umgehen. Aber ich würde sagen, in dem Jahr habe ich wirklich auch am meisten so selbst hinterfragt. Denn ich war ja als, ja, damals würde ich sagen, sehr strenggläubige Christin in einem muslimischen Dorf und habe da natürlich auch ja, nochmal eine Religion nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch kennengelernt und da gestaunt, was denn Christentum und Islam auch miteinander verbindet.
Nenn uns doch mal ein Beispiel.
Also allein der Glaube an einen Gott und auch, dass man ja, wie soll ich das sagen, dass man ja so ein, jedenfalls im Dorf sehr, sehr freundlichen Umgang miteinander hat. Das heißt, so ein riesiger gegenseitiger Respekt füreinander. Meine Gastfamilie hat mir zum Beispiel auch frohe Weihnachten oder frohe Ostern gewünscht. Und ja, dass Jesus zum Beispiel auch voll die wichtige Rolle im Islam spielt. Er wird halt nicht als der Messias anerkannt, aber als einer der wichtigsten Propheten. Und das fand ich zum Beispiel auch sehr spannend. Also ich habe in der Zeit auch ein Buch über den Islam gelesen, was zufällig in der Bibliothek stand. Und fand es super, mit meinen Gastgeschwistern oder auch mit meinem Gastvater darüber zu sprechen.
Das fand ich nämlich auch ganz, ganz spannend. Also es treffen ja wirklich Kulturen aufeinander und man muss sich so aufeinander einstellen. Und also ja, also mir hat es ganz viele Denkanstöße gegeben, sage ich ganz ehrlich.
Das freut mich. Also, ich weiß nicht, ich finde es schön, wenn man irgendwie mit dem Buch vielleicht auch so ein bisschen Mehrwert noch hinterlässt.
Und du hast ja auch wirklich viel, wirklich viele Abenteuer erlebt in Balanka. Fand ich auch ganz spannend. Ich sage nur so. Grenzübergänge und so weiter. Ganz spannend.
Oh mein Gott. Ja, eine Freundin und ich, wir haben echt schon vermutet, dass wir irgendwie so, ja, quasi nicht verflucht, ne? Das wäre jetzt ein bisschen sehr übertrieben. Aber gefühlt immer, wenn wir zusammen unterwegs waren, kamen wir in so eine Situation. Also jedes Mal, wo sie in Balanka zu Besuch war, glaube ich, außer einmal, hatten wir da irgendwie Begegnungen mit Polizei oder Militär.
Jetzt hast du uns schon ganz viel erzählt über dein Auslandsjahr. Was ist denn für dich das Wichtigste, was du aus diesem Jahr mit nach Hause gebracht hast? Also emotional und so weiter.
Ich glaube einfach das Wissen, dass ich jetzt in einem ganz anderen Land eine zweite Familie gefunden habe und ja jederzeit da zurückkehren kann und mit offenen Armen empfangen werde.
Das finde ich total schön, weil mir ist es beim Lesen auch aufgefallen, dass du immer von deinem kleinen Bruder und deinen Schwestern gesprochen hast und deinen Eltern. Also das fand ich, das hat mir so ein Gefühl gegeben, dass, also das war so ein warmes Gefühl, ne? Das war so ein wirklich ein Zuhausegefühl, als ich es gelesen habe. Da habe ich gedacht, so Mensch, die Jasmin hat sich da echt richtig, richtig zu Hause gefühlt. Total schön.
Ja, also wir waren ja noch ein zweites Mal da, diesmal in Begleitung von meinem Mann. Und das war auch so, so schön, weil man direkt wieder willkommen war, überall mit hingenommen wurde und so. Und wirklich, also da bin ich super dankbar dafür, dass ich so eine tolle Gastfamilie hatte.
Ja, klasse. Jasmin, wie ist es denn dann bei dir weitergegangen, als du aus Togo zurückgekehrt bist?
Ja, da gab es quasi so einen kleinen Schock. Es war familiär einiges. Was die Rückkehr vielleicht ein bisschen auch schwieriger gemacht hat. Und dann ging es natürlich für mich mit dem Studium los. Da hatte ich mich dann in Togo auch schon entschieden gehabt, in welche Richtung es gehen sollte. Aber ich kam zurück. Ich stand ohne Hilfsmittel da. Die Hilfsmittel, die ich in der Schule hatte, also das ja, Bildschirm-Lesegerät, Tafelkamera zusammen Ding, das musste ich abgeben nach dem Abitur. Und das Tablet, das war inzwischen auch schon ziemlich mitgenommen. Und das heißt, mein gesamtes Erstsemester bestand erstmal darin, den Hilfsmitteln hinterherzurennen. Besser gesagt, der Stelle, die dafür zuständig war.
Okay, das hört sich anstrengend an. Gerade wieder da und dann muss man sich mit diesem ganzen Bürokratiekram hier in Deutschland wieder auseinandersetzen.
Ja, absolut. Also das hat mich echt ziemlich mitgenommen in der Zeit auch, weil man natürlich einerseits familiär einiges zu stemmen hatte, andererseits auch eben, ja, natürlich in den ersten Wochen den Professoren hinterherrennen musste, den Tutoren und Tutorinnen, da überall versuchen musste, an die Folien zu kommen. Ich denke mal, viele kennen es vielleicht auch aus eigener Erfahrung, dass da manche vielleicht auch nicht ganz so zuvorkommend sind oder man sehr viel Überzeugungsarbeit aufwenden muss. Und dann noch irgendwie soziale Kontakte knüpfen, ist quasi ein Ding der Unmöglichkeit gewesen.
Das kann ich mir wirklich vorstellen. Jasmin, wenn wir jetzt hier jemandem Interesse machen, dass er sagt, so Mensch, hey, ich mache jetzt auch gerade Abi und ich weiß auch noch nicht, wo es hingehen soll, aber ich traue mir das mit meinen Augen nicht zu. Was würdest du denn jemandem, der sich diese Gedanken macht, mit auf den Weg geben?
Ich würde sagen, überleg dir realistisch, was traust du dir zu? Weil ich glaube, oft unterschätzt man sich vielleicht auch gerade, wenn man in einem vielleicht sehr geschützten Umfeld groß geworden ist. Und dann zu überlegen, so, hey, schauen wir doch mal nach Stellenausschreibungen. Es gibt eine Plattform, Weltwärts nennt sich die. Die hat inzwischen auch da direkt draufstehen, so, hey, wir möchten auch Menschen mit Beeinträchtigungen. Das heißt, notfalls einfach direkt anschreiben und sagen, hey, ich habe die und die Beeinträchtigung. Ich würde das trotzdem gerne machen. Was könnt ihr mir denn erzählen dazu? Welche Beispiele gibt es schon? Weil es gibt genug Freiwillige mit Beeinträchtigung. Und ja, dann würde ich sagen, einfach trauen, wirklich. Also man muss vielleicht ein bisschen kreativ werden, manchmal irgendwie, ja, ein bisschen improvisieren, aber ich würde immer sagen, es ist so viel mehr möglich, als man sich anfangs vielleicht auch zutraut.
Ja, da sagst du was komplett Richtiges. Man kann manchmal mehr, als man sich zutraut. Manchmal denkt man, der Berg ist größer, als er eigentlich ist, ne?
Absolut.
Aber ich möchte noch mal auf einen Punkt mit dir eingehen. Und zwar, wir haben jetzt schon über Hilfsmittel hier in Deutschland geredet. Und du erzählst ja auch in deinem Buch davon, dass du auch Kontakt zu einer Blindenschule aufgenommen hast in Togo. Was ist für dich der größte Unterschied?
Ich glaube, der größte Unterschied ist einerseits, dass es halt alles privater organisiert ist. Das heißt, die Familien müssen sich darum kümmern, dass sie eben so eine Schule finden, dass sie die Schulgebühren auch bezahlen können. Und natürlich, es gibt jetzt nicht so ein quasi Auffangsystem. Also du kannst dann nicht nach der Schule irgendwie gegebenenfalls ja irgendwie in einer Werkstatt oder in einem spezifisch ausgerichteten, ja, Bildungsbereich nochmal dich weiterqualifizieren. Das kannst du in einem Blindenzentrum wie zum Beispiel in Palimek gegebenenfalls machen, aber auch da erlernst du dann nicht jetzt einen quasi Standardberuf wie Physiotherapeut, sondern lernst du vielleicht, wie du halt Sachen herstellst. Aber es gibt halt nicht so dieses ja, komplette Auffangsystem wie in Deutschland.
Das wäre also noch ausbaufähig.
Ja, also ich würde sagen, aktuell sind halt eben Familien wirklich so das Sozialwesen in Togo. Und die Zentren, die leisten halt so einen ersten Schritt so zu eben Zugang zu Bildung für die ersten 6 Schuljahre, zum Beispiel eben in Palimé. Danach geht es auch wieder auf eine Regelschule. Und danach müssen die Schüler halt selbst schauen, wenn sie studieren wollen, dass sie sich das organisieren mit Hilfsmitteln, mit Assistenz und so.
Aber da hattest du in deinem Buch ja auch geschrieben, dass selbst das Studium auch für Sehende gar nicht so ganz einfach ist, oder?
Ja, also das hängt immer von finanziellen Mitteln zu, ja, auch gegebenenfalls irgendwie Familie, die dann in der richtigen Stadt wohnt und sowas. Das hängt alles miteinander zusammen. Und da musst du halt schauen, wenn du ein Kind in einer Großfamilie bist, ist schwieriger, als wenn du ein Kind vielleicht eins von zweien bist, wo dann natürlich auch mehr Ressourcen in dich rein investiert werden können.
Kannst du mir sagen, gibt es hier in Deutschland irgendwelche Organisationen, die die Ausbildung von blinden Menschen in Afrika, Ghana, Togo, wo auch immer, unterstützen, ohne dass sie missionieren?
Das weiß ich leider nicht. Ich weiß, dass es ein Ärzteteam gibt aus Deutschland, was wohl regelmäßig eben nach Togo fliegt und dort Behandlungen durchführt, weil ich die in einem anderen Kontext mal kontaktiert hatte. Aber ansonsten wüsste ich jetzt nichts. Ich weiß halt nur, dass der Verein, für den ich gearbeitet habe, zum Beispiel an eben einem Kind aus dem Dorf den Besuch auf einer Blindenschule ermöglicht hat.
Wenn ich sowas jetzt unterstützen möchte, was müsste ich denn jetzt machen? Also ich sitze hier in Deutschland, mir geht es ganz gut und ich denke, Mensch, also ich möchte, dass es jetzt einem Kind in Afrika, einem blinden Kind in Afrika auch ganz gut geht. Was könnte ich tun?
Oh, das ist eine sehr gute Frage, auf die ich, glaube ich, jetzt auch keine konkrete Antwort weiß, weil letztendlich müsste man natürlich schauen, dass man irgendwie das, ja, Gesundheitssystem zum Beispiel entsprechend aufbaut, was wiederum ja eine Aufgabe des Landes ist. Ich würde recherchieren, welche Vereine es gibt, was sie vielleicht genau unterstützen. Und dann sollte man sich auch immer bewusst sein, dass man jetzt nicht speziell sich quasi ein Kind aussuchen kann, so ich suche mir das Kind in der Stadt aus. So, ich glaube, regelmäßig ist es praktischer, wenn man die Einrichtung dann grundsätzlich unterstützt.
Wie kann ich denn aber feststellen, ob das eine seriöse Organisation ist? Hast du da einen Tipp?
Oh, das ist wieder so eine Sache, wo ich wahrscheinlich keine Expertin für bin. Aber ich würde tatsächlich eine allgemeine Recherche betreiben, also auf den sozialen Medien schauen, was da vielleicht auch berichtet wurde. Gab es Besucherinnen, Besucher, die irgendwie mal da waren, bestätigen können, wie es aussieht und ob die Hilfe ankommt.
Ich erwähne jetzt aber doch noch mal eine Aktion, die ihr selber auf die Beine gestellt habt und habt da nämlich auch blinde Kinder unterstützt und habt Blindenlangstöcke angeschafft und verteilt. Gibt es diese Aktion noch? Sammelt ihr noch?
Aktuell nicht, aber vor kurzem war eine andere Person, die auch sehbeeinträchtigt ist, in Togo. Und hat da im Kleinen nochmal gesammelt. Den Aufruf hatte ich auch geteilt. Und sie hat eben auch durch Zufall dann eine Station Palimi gehabt und dort nochmal lange Stöcke vorbeigebracht. Das heißt, wenn sich jemand bei mir meldet und sagt, hey, ich bin da jetzt dort oder fliege in Kürze, dann würde ich sowas immer teilen. Aber es ist jetzt aktuell noch keine weitere Reise nach Togo geplant oder auch keine weitere Spendenaktion.
Also du bist da sozusagen mit anderen Freiwilligen, die dann nach dir dorthin fahren, noch in Kontakt oder wirst mit denen in Kontakt gesetzt.
Ja, das war jetzt eine Besucherin, die einfach da auch auf Insta das mitbekommen hatte, dass es das Spendenprojekt gab und gesagt hat, hey, ich bin auch sehbeeinträchtigt, ich würde auch gerne da irgendwie unterstützen. Kannst du Kontakt zum Zentrum herstellen, was denn gerade benötigt wird?
Ja, ah ja, das ist doch auch ganz cool. Also man könnte dich dann sozusagen kontaktieren.
Genau.
Wie findet man dich denn?
Ja, ich glaube am besten über die sozialen Medien, also auf Instagram oder TikTok. Ich glaube, TikTok eher ungünstig. Und auch sonst ist, glaube ich, meine E-Mail-Adresse da auf dem Insta-Profil mit dabei. Da kann man dann auch einfach eine E-Mail schicken bei längeren Texten.
Ja, super. Jasmin, ich bedanke mich für unser Gespräch heute und jetzt erzähl doch noch mal, wann erscheint dein Buch?
Ja, mein Buch erscheint am 2. Oktober. Zunächst als E-Book und als normales Buch. Und ein Hörbuch ist geplant, aber es hängt natürlich auch so ein bisschen von Verkaufszahlen in den ersten Wochen ab, ob wir dann einen Hörbuchverlag von uns überzeugen können.
Das hoffe ich sehr. Ich habe es mir jetzt nämlich als E-Book angehört und ich hätte es gerne mit einer richtigen Stimme gehört. Das hätte, glaube ich, noch ganz, ganz viel ausgemacht. Aber mir hat es ja trotzdem ganz gut gefallen. Also Leute, hört mal rein. Es ist mehr als nur ein Reisebericht. Es ist was fürs Herz dabei. Man zittert manchmal ein bisschen mit und drückt die Daumen, dass doch noch alles gut ausgeht. Ich finde es ein ganz tolles und gelungenes Buch und ich freue mich, dass ich es schon mal lesen durfte. Vielen Dank dafür und danke, dass du heute hier mein Gast warst.
Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das hat mir eine große Freude bereitet.
Sehr, sehr gerne. Und ich freue mich dann auch drauf, wenn ihr hier wieder einschaltet, wenn es wieder heißt, blind verstehen. Bis dann. Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Pro Retina Deutschland e.V. Für den Inhalt und die Umsetzung ist das Podcast-Team verantwortlich. Solltet ihr Anregungen, Lob und Kritik für unser Podcast-Team haben, schreibt uns gerne per Mail an blindverstehen@pro-retina.de oder hinterlasst uns eine Nachricht bei WhatsApp unter der Nummer 0228-227-2170. Für die technische Umsetzung des Podcasts bedanken wir uns bei Christian Andres. Wer mehr über degenerative Netzhauterkrankungen erfahren möchte, schaut einfach mal unter www.pro-retina.de vorbei. Dort könnt ihr natürlich auch alle Folgen des Podcasts, die bisher erschienen sind, finden und anhören. Ihr könnt uns natürlich auch bei Spotify, iTunes und auf allen gängigen Plattformen abonnieren, damit euch keine Folge mehr entgeht. Bis demnächst, euer ProRetina Podcast-Team.
Vielen Dank fürs Zuhören bei einer weiteren Folge des Podcasts Blind Verstehen. Es folgt ein kurzer Sponsorenhinweis der Firma Okuvision GmbH.
Die Diagnose Retinitis pigmentosa und der fortschreitende Verlust der Sehfähigkeit verändern alles. Wir bei Okuvision möchten, dass Ihr Gesichtsfeld erhalten bleibt. Dafür haben wir die Oku-Stim-Therapie entwickelt und in klinischen Studien getestet. Erfahren Sie mehr auf unserer Website www.okuvision.de.